RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Merz appellierte an Trump, Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache.
Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen, mit denen das Land 3 Jahre lang unterstützt wurde. Um Mitternacht sind nach Angaben der EU-Kommission Übergangsregelungen in Kraft getreten, die andauern sollen, bis Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen abgeschlossen sind. Die EU hatte rund 100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 ukrainische Waren von Zöllen befreit. Seit Mitternacht gelten wieder Zollkontingente für Erzeugnisse aus der Ukraine. Nach dem kompletten Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird heute der Autoverkehr an der gesperrten Kreuzung schrittweise wieder aufgenommen. Ab etwa 14 Uhr solle zunächst die Verbindungsachse zwischen Treskoallee und Edisonstraße jeweils einspurig zur Verfügung stehen. Das teilte die Verkehrsverwaltung mit. Svetlana Orheim.
Ab morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskoallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Fußball-Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel in München auf Portugal und Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz 3. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause mit 45:35. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es bedeckt mit leichtem Regen. Später gibt's neben Schauern gelegentlich auch Auflockerungen bei maximal 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da beginnen wir mit einer Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Hemmingstedt, Kreis Dithmarschen, kommt es in der Meldorfer Straße derzeit zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in einer Lagerhalle. Aktuell zieht der Rauch in Richtung Norden. Die Bevölkerung wird gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Und wir schauen auf den Straßenverkehr. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A4 Frankfurt Richtung Dresden ist zwischen Jena Zentrum und Stadtroda nach einem Unfall im Baustellenbereich gesperrt. Zurzeit Stau. Kommen Sie gut durch den Straßenverkehr und in diesen neuen Tag, egal wo Sie gerade sind.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg einen schönen guten Morgen. In Washington ist jetzt später Donnerstagabend. Der Tag war turbulent für Bundeskanzler Merz, denn er war zu seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in dessen inzwischen schon fast berüchtigtem Oval Office. Ein Eklat ist aber ausgeblieben. Den Auftritt des deutschen Kanzlers bezeichneten viele bereits als gelungen. Ralf Borchardt berichtet aus Washington.
German Chancellor Friedrich Merz joining us now.
Es war die letzte Herausforderung für Friedrich Merz vor dem Rückflug nach Berlin. Interview beim Fernsehsender Fox News ohne Dolmetscher auf Englisch. Hier kommt auch das Thema zur Sprache, das Donald Trump zuvor vermieden hatte. Der Vorwurf der US-Regierung, in Deutschland sei die Meinungsfreiheit in Gefahr, etwa mit Blick auf den Umgang mit der AfD.
Germany is an adult democracy.
Deutschland ist eine erwachsene Demokratie, so die Antwort von Merz. Es herrscht Meinungsfreiheit, jeder kann für das Parlament kandidieren, deshalb brauchen wir keinerlei Belehrung von außen. Wir handeln eigenständig.
So we don't need any lectures from outside, we are doing our own things.
Merz zeigte Selbstvertrauen am Ende dieses Besuchs, der doch mit einiger Nervosität begonnen hatte. Bei der Begrüßung durch Trump wirkte das Lächeln von Merz noch etwas unsicher, doch der Präsident wirkte von Beginn an eher freundlich. Auch das Geschenk des Kanzlers, eine goldgerahmte Kopie der Geburtsurkunde von Trumps deutschem Großvater, kam offenbar gut an.
We'll put it up in a place of honor. Yeah.
Sie wird einen Ehrenplatz bekommen, so Trump, der Merz dann als sehr guten Verhandlungspartner lobte.
The Chancellor is a very good man to deal with. He's difficult, I
would Er ist schwierig, so Trump, betonte aber, das sei positiv gemeint. Niemand wolle schließlich als Leichtgewicht bezeichnet werden. Dann handfestes Lob. Deutschland gebe jetzt mehr Geld für Verteidigung aus. Er sei auch zuversichtlich, mit der Europäischen Union ein gutes Handelsabkommen zu erreichen. Daran werde auch Merz beteiligt sein. Beim Thema Russland und Ukraine allerdings wurden die Differenzen deutlich. Trump zeigte erneut, dass er die Kriegsschuld auf beiden Seiten sieht. Er verglich Russland und die Ukraine mit zwei streitenden Kindern.
They fight, fight, fight. Sometimes you let them fight for a little while.
Sie kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und manchmal muss man sie einfach ein wenig kämpfen lassen, so Trump. Merz konterte, die Ukraine sei das Opfer, Russland der Aggressor. Die USA müssten als Ordnungsmacht ein Kriegsende bewirken.
He is the key person in the world.
Trump sei in der Welt die Schlüsselfigur, die das erreichen könne, indem er jetzt Druck auf Russland ausübe, so Merz.
Now by putting pressure on Russia.
Doch ob Trump zu neuen Sanktionen gegen Russland bereit ist, wie sie US-Senatoren beider Parteien vorschlagen, blieb auch an diesem Tag offen. Am Ende bestritt Trump rund 90% der Redezeit im Oval Office, doch Merz zog nach dem gemeinsamen Mittagessen eine positive Bilanz.
Es war eine wirklich ausgesprochen gute Gesprächsatmosphäre und er war sehr interessiert an Deutschland, seiner Heimat.
Er sei außerordentlich zufrieden mit dem Besuch, betonte Merz im ARD-Interview.
Ich fahre zurück mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann.
Möglicherweise hat Friedrich Merz auch deshalb an diesem Tag eine so freundliche Behandlung erlebt, weil Donald Trump seinen Streit mit jemand anderem ausfocht, mit Elon Musk. Der Disput zwischen US-Präsident und reichstem Mann der Welt ist eskaliert und reicht inzwischen tief ins Persönliche. Für die US-Medien war das Thema des Tages, nicht etwa der Besuch des Bundeskanzlers. In der New York Times etwa kommt der Merz-Besuch ziemlich weit hinten vor. Die Überschrift lautet, Merz erhält freundlichen Empfang, scheitert aber mit dem Versuch, Trump zu mehr Engagement gegen Russland zu verpflichten.
Soweit unser Korrespondent Ralf Borchardt. Bundeskanzler Merz war beim US-Präsidenten Trump zu Besuch und so glatt wie das gelaufen ist, die eine oder andere Stichelei konnte sich Donald Trump nicht verkneifen. Darüber hat in den ARD-Tagesthemen Helge Fuest mit dem Korrespondenten Markus Preis gesprochen, der selbst im Oval Office dabei war. Und Helge Fuest hat Preis als erstes gefragt, wie er das Treffen im Oval Office erlebt hat.
Ich glaube, das ist ein Moment, der gerade für Friedrich Merz, für den Bundeskanzler, mit großer Spannung begonnen hat. Man merkte das, als er das Begrüßungsgeschenk überreichte, eine Geburtsurkunde des Großvaters von Donald Trump, wo man richtig gemerkt hat, das Geschenk hat zwar einen goldenen Raben, aber kommt das jetzt wirklich so gut beim US-Präsidenten an? Es kam gut an und entsprechend war dann auch die Stimmung. Trump hat Friedrich Merz sehr, sehr freundlich begrüßt, hat ihm gratuliert zum Wahlsieg und das Gespräch hat dann eben eine sehr, ja, fast freundliche Atmosphäre genommen, Austausch, auch mal eine spitze Bemerkung, ohne dass es eben in irgendwas Aggressives gegangen wäre. Also eine Atmosphäre, die, glaube ich, Friedrich Merz sich in gewisser Weise nicht hätte besser vorstellen können.
Dieses Treffen mit dem US-Präsidenten, das war sicherlich der wichtigste Termin für Merz, aber für ihn stehen noch weitere Gespräche in Washington an.
Wird er sich noch am Kongress mit Senatoren treffen? Warum ist das wichtig? Im Senat werden Gesetze erarbeitet, um Russland nochmal mit weiteren Sanktionen womöglich unter Druck zu setzen. Das wurde heute auch im Oval Office angesprochen. Trump hat gesagt, er hält da am Ende die Fäden in der Hand. Er entscheidet, wann sozusagen die Deadline ist, nochmal härter vorzugehen, wenn man das denn macht. Aber für den Bundeskanzler ist natürlich wichtig, diesen Kontakt zu halten zu den Senatoren, weil die am Ende sozusagen die Gesetzgebungsarbeit dafür machen.
Treffen und dieser Tag mit Trump verlief also harmonisch. Reicht das aber schon für berechtigte Hoffnung, dass die USA künftig wieder eng an der Seite Europas und der Ukraine stehen?
Also ich glaube, weltweit ist bekannt, dass sich die Meinung von Donald Trump auch sehr, sehr schnell ändern kann. Für die Bundesregierung ist das heute sicher ein guter Start gewesen. Vor allen Dingen eben, dass dieser Termin nicht zu einem Eklat geworden ist. Also dass sich die Beziehungen nicht deutlich verschlechtert haben, sondern im Gegenteil sind eigentlich verbessert. Ist das jetzt für immer? Da ist man vorsichtig und weise genug zu wissen, dass sich das immer ändern kann. Und das gilt gerade für die Frage der Unterstützung der Ukraine durch die USA. Da höre ich auch aus der Delegation, dass man da den Eindruck hatte, da ist Trump an dem Punkt, wo er im Prinzip jetzt sozusagen sich entscheidet, wie er mit Putin umgehen will. Und da ist es wichtig, dass er heute zumindest auch die Interessen der Ukraine ernst genommen hat, auch darüber gesprochen hat, dass da sehr, sehr viele Menschen sterben. Und das hat man als positiv für den Moment gesehen.
Soweit die Einschätzungen von Markus Preis. Und wir schauen einmal etwas ausführlicher auf das Wetter in dieser ARD-Infonacht. Zeitweise zieht schauerartiger, teils gewittriger Regen durch. Dazwischen auch freundliche Abschnitte mit etwas Sonnenschein. Dabei ganz im Norden und im Südosten häufiger trockene Abschnitte. Höchstwerte 16 bis 26 Grad. Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Bei Gewittern auch Sturmböen möglich. Und hier noch die Temperaturen in einigen Städten in Deutschland. Berlin 14 Grad bedeckt, Frankfurt am Main 14 Grad leichter Regen. Dresden 15 Grad stark bewölkt, Hamburg 14 Grad leichter Regen. In Köln sind es ebenfalls 14 Grad stark bewölkt, Leipzig 16 Grad, es ist bedeckt. In München ebenfalls bedeckt bei 15 Grad, in Rostock 14 Grad bedeckt und auch in Stuttgart ist es bedeckter, aber mit 18 Grad. Kommen Sie gut in diesen neuen Tag, egal wie das Wetter wird.
Die ARD-Infonacht.
In Australien gibt es ein Gesetz, um Kinder vor Gewalt, Cybermobbing und süchtig machenden Inhalten im Internet zu schützen. Es erlaubt Social Media grundsätzlich erst ab 16 Jahren. Manche EU-Staaten folgen jetzt dem Beispiel und auch Brüssel geht große Schritte in Richtung Alterskontrolle für soziale Netzwerke. Heute befassen sich auch die EU-Digitalministerinnen und Minister mit dem Thema. Was jetzt schon gilt, was sich tut und was noch kommen könnte, das erklärt Katrin Schmidt.
Kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook für unter 16-Jährige. Mit diesem Vorstoß waren die Australier im vergangenen Jahr die ersten weltweit.
This one is for the mums and dads.
Dieser Punkt richtet sich an Mütter und Väter. Ich weiß, Sie machen sich Sorgen über die Auswirkungen sozialer Medien auf Ihre Kinder. Deshalb führen wir ein Gesetz für ein Mindestalter für soziale Medien ein.
So ähnlich wie bei Australiens Premierminister Anthony Albanese klingt es nun auch in einigen EU-Staaten, etwa Frankreich.
Il faut protéger nos enfants et donc je suis pour ma part favorable qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux.
Also auch Europa müsse seine Kinder und Jugendliche schützen, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Er ist für eine Altersprüfung für soziale Netzwerke, am besten europaweit. In Frankreich ist seit rund 2 Jahren gesetzlich vorgeschrieben, dass Kinder unter 15 Jahren die ausdrückliche Zustimmung ihrer Eltern benötigen, um ein Social-Media-Konto zu erstellen. Aber genau wie in Australien sind die technischen Lösungen, um das Alter wasserdicht zu überprüfen, bisher recht schwach. Deshalb drängen jetzt auch Griechenland, Spanien und Belgien die EU-Kommission, Lösungen zu finden für ein Mindestalter für soziale Medien. Das bekräftigt die belgische Medienministerin Jacqueline Gallon. Frankreich hat die Initiative ergriffen und nun sollten dem alle europäischen Länder folgen. Das Mindestalter für Social Media sollte dann auf europäischer Ebene geregelt werden. In Deutschland wird sich bald der Bundestag in einer Anhörung mit dieser Frage beschäftigen, denn die Petition der Initiative Smarter Start ab 14 hat die nötige Anzahl an Unterstützern gefunden. Verena Holler gehört zu den Organisatoren.
Alkohol ist ab 18, Tabak ist ab 18, aber auch Glücksspiel und eben auch jugendgefährdende Medien. Aber im Internet ist eben alles für sie zugänglich. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche eben mit allem in Berührung kommen. Also härteste Pornografie, Gewaltvideos, Kriegsverherrlichung. Ein Riesenthema ist natürlich Cybermobbing. Und das, sagen wir, ist kein Zustand. Dafür müssen wir Kinder und Jugendliche schützen.
Und auch auf EU-Ebene kommt wohl Tempo rein. Ab Juli übernehmen die Dänen die Ratspräsidentschaft, also den Vorsitz der 27 Staaten, und haben schon angekündigt, der Schutz unserer Kinder im Internet wird eine zentrale Priorität der dänischen Ratspräsidentschaft. Aber auch schon jetzt verlangt das europäische Digitalgesetz DSA von Online-Plattformen durch Alterskontrolle den Zugang Minderjähriger zu unangemessenen, etwa pornografischen Inhalten zu verhindern. Noch in diesem Sommer soll eine EU-weite App an den Start gehen, in der über ein Ausweisdokument die persönlichen Daten hinterlegt werden können. Für den Zugang zu bestimmten Plattformen oder etwa auch denkbar für die Online-Bestellungen von alkoholischen Getränken übermittelt die App dann nur die Information Mindestalter erreicht, ja oder nein, und nicht die Identität. So der Plan. Aus Sicht von Nico Kappe, Lehrer und Autor des Buchs Generation TikTok, ein sinnvoller Schritt.
Es wäre ein erster Schritt. Und deswegen sehe ich hier schon die Europäische Union auf jeden Fall in der Pflicht, hier tätig zu werden. Da hat die Politik noch extrem viel Nachholbedarf und da erwarte ich dann schon, dass sie erstmal das alles ausschöpfen, bevor man dann Verbote erteilt.
Zum Beispiel, so die Prognose von Nico Kappe, könne sich damit auch die Debatte um ein Handyverbot an Schulen etwas entspannen.
Aus Brüssel war das Katrin Schmidt und im ARD-Europa-Podcast.eu gibt es ausführliche Hintergründe zu den Plänen auf EU-Ebene, wenn es um ein Mindestalter für Social Media geht. Die neue Folge des Europa-Podcasts gibt es ab 15 Uhr in der ARD-Audiothek. Jetzt wird es tierisch bei uns in der ARD-Infonacht. Hunde im Büro werden immer beliebter. Unternehmen erlauben es immer häufiger, Arbeitgeber fragen danach, denn Hunde am Arbeitsplatz können Feel-Good-Manager sein. Aber klare Regeln für Hund, Herrchen und Frauchen sind Grundvoraussetzung. Zum Aktionstag Kollege Hund des Deutschen Tierschutzbundes hat Katrin Bohlmann ein hundefreundliches Büro in München besucht.
Ein Versicherungsmaklerbüro in München. 14 Mitarbeitende sitzen an, 4 Hunde liegen unter den Tischen. Für Sonja Schild kommt Arbeiten ohne Hund nicht mehr in Frage. Während die Fachangestellte am Schreibtisch sitzt, liegt Hündin Bruni in ihrem Bettchen oder spielt mit dem Ball.
Hunde bringen halt eine ganz andere Energie rein. Besprechungen sind lockerer. Erstes Thema ist immer der Hund und dann das zweite Thema ist das Geschäftliche.
Hunde bei der Arbeit seien Brückenbauer und kurbeln das Geschäft an, so Sonja Schild. In dem Versicherungsmaklerbüro können die Vierbeiner im Flur hin und her laufen, von Büro zu Büro spazieren und sich Leckerlis abholen. Wer das nicht möchte, schließt seine Tür. Chefin Ulrike Hauptmann hat selbst 2 Hunde, Coco und Dana.
Es tut dem Betriebsklima gut. Es hat auch was Emotionales. Man wird begrüßt. Das ist wie so ein Schwung netter Kollegen, die nicht urteilen, die immer für ihn da sind, so ein bisschen.
Wichtig beim Kollege Hund, Rücksicht nehmen auf Mitarbeitende, die Angst oder eine Allergie haben. Mitarbeiterin Danielle da Silva war zuerst nicht so begeistert.
Aber die sind richtig brav, die Hunde. Und solange die Hunde nett sind und nicht springen oder beißen, dann macht mir nichts aus.
Viele Unternehmen in Bayern sind mittlerweile auf den Hund gekommen und erlauben die Vierbeiner am Arbeitsplatz. Anwaltskanzleien, Ingenieurbüros, soziale Einrichtungen, Autohäuser. In Zeiten von Fachkräftemangel machen sich die Arbeitgeber so attraktiver. Aber nicht jeder Hund sei fürs Büro geeignet, sagt Tierärztin Verena Virusaff vom Deutschen Tierschutzbund.
Zuallererst ist es natürlich wichtig, dass die Hunde auf den Menschen sozialisiert sind, da keine Ängste haben. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Hunde über einen gewissen Grundgehorsam verfügen. Und ganz wichtig einfach, dass man den Hund auch vorher dem Arbeitstag wirklich gut auslastet, dass er sich ausruhen kann.
Auch die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern stellt fest, Hunde am Arbeitsplatz werden immer beliebter. Die Unternehmen müssten sich darauf einstellen, sagt IHK-Arbeitsrechtsexpertin Frauke Kamp. Grundsätzlich entscheide der Arbeitgeber, ob ein Hund erlaubt ist oder nicht.
Es empfiehlt sich natürlich immer erstmal das Gespräch mit den Mitarbeitern zu suchen, ob die auch einen
Hund im Büro gut akzeptieren können. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch überlegen, wie man das im Hinblick auch auf Arbeitszeiten regelt. Ein Hund ist ja nicht wie eine Topfpflanze, dass ich erlaube, dass sie da steht, sondern es geht ja dann auch darum, mit dem Hund irgendwie zu interagieren.
Na komm.
Es kann funktionieren mit dem Kollegenhund, mit Rücksicht und Regeln. Das Team im Münchner Versicherungsmaklerbüro ist der Beweis.
Katrin Buhlmann berichtete über Hunde bei der Arbeit im Büro. Der erste Samstag im Juni ist jedes Jahr Tag der Organspende. Und immer noch sind die Zahlen freiwilliger Organspenden in Deutschland zu niedrig. Bedürftige warten oft viel zu lange und dann gar erfolglos auf eine Spende. Wie lassen sich die Zahlen erhöhen? Und was hält Menschen davon ab, nach dem Tod die eigenen Organe zu spenden? Darüber haben Fachleute mit Hörerinnen und Hörern in der Sendung Mitreden Deutschland diskutiert gesprochen. Ulrike Köhler fasst die gestrige Sendung zusammen.
Mehr als 8000 Menschen stehen in Deutschland auf der Transplantationsliste und warten dringend auf ein Spenderorgan. Im vergangenen Jahr wurden gut 3000 Organübertragungen durchgeführt. Ob man selbst Organspender sein möchte oder nicht, das kann man klar ausdrücken, etwa indem man einen Organspendeausweis bei sich trägt. So wie Hörer Axel Jürs aus Berlin.
Ich habe seit vielen Jahren einen Organspenderausweis in meinem Portemonnaie und meine Frau und meine inzwischen erwachsenen Kinder wissen auch, dass ich Organspender sein möchte.
Auch Renate Kampen aus Aurich hat sich für die Organspende entschieden.
Wenn wir diese Möglichkeit haben, dass ein anderer Mensch weiterlebt mit Organen, die wir definitiv nicht mehr benötigen, stellt sich mir nicht die Frage, ja oder nein, dann ist für mich das Ja ganz klar.
Tina Kratz aus Hamburg hat in ihrem Ausweis eingetragen, dass sie nicht spenden will.
Wir wissen so wenig darüber, wie eigentlich ein Mensch stirbt. Und da habe ich so für mich die Vorstellung, dass mein Sterbeprozess empfindlich unterbrochen und gestört wird.
Angesprochen wurde auch die Angst, nach einer Organspende nicht mehr würdevoll auszusehen. Da kann die Transplantationsbeauftragte der Uniklinik Leipzig, Svetlana Seganschina, beruhigen.
Man entnimmt Organe aus dem Körper, es bleibt eben die Stelle leer. Und dann verschließt man die Wunde genauso wie bei einer Operation. Das heißt, man sieht eine OP-Wunde. Man verschließt es aber mit absoluter Sauberkeit, mit Würde und mit all, was dazu gehört.
In Deutschland dürfen Organe nur entnommen werden, wenn der Hirntod des Patienten festgestellt wurde. Heißt, der Mensch wird nur noch von Maschinen am Leben gehalten. Und da spricht Jutta Krumminger aus Neuenhagen eine Angst an.
Wenn man erstmal dann im Krankenhaus liegt und einen Organspendeausweis hat, dann ist man irgendwie schnell sozusagen auch Organspender. Ich glaube, das ist ganz tief noch in den Menschen irgendwie verwurzelt.
Auch diese Angst kann die Medizinerin Seganschina nehmen.
Wenn man sieht, dass der Patient nicht in der Lage ist zu überleben, diese Situation, wird man einfach dann irgendwann die Therapie einfach beenden. Wenn wir aber wissen, dass der Patient Organspender ist, dann sind wir verpflichtet, weiterzumachen. Und zwar so lange, bis wir relativ aufwendigen Vorgang der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, also des Hirntodes, durchhaben. Das heißt, die Organspender in der Realität sind die Patienten, die deutlich länger auf einer Intensivstation bleiben, weil man eben diesen Weg hingehen muss.
In jedem Fall werden die Angehörigen gefragt, ob der Patient einer Organentnahme zustimmen würde. Und da könne man den Trauernden viel Entscheidungslast von den Schultern nehmen, wenn man sich schon zu Lebzeiten dafür oder dagegen ausspricht und das in der Familie auch deutlich macht, sagt Seganschina. Seine Bereitschaft oder eben den Wunsch, kein Spender zu sein, kann man im Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung vermerken oder sich im Organspenderegister eintragen. Für eine Organspende gibt es übrigens kaum eine Altersgrenze. Auch 90-Jährigen können Organe entnommen werden. Auch nicht jede chronische Krankheit führt zum Ausschluss. Letztendlich entscheidet ein Team von Ärzten, ob eine Organspende möglich ist.
Wir schauen noch einmal in die USA. Dort wurde ein US-Geheimdienstmitarbeiter festgenommen. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wollte er offenbar dem deutschen Auslandsgeheimdienst sicherheitsrelevante Informationen übergeben. Paulina Milling.
Laut Unterlagen der US-Justiz soll er offenbar aus Unmut über die Trump-Regierung gehandelt und sich per Mail einem befreundeten Staat als Quelle angeboten haben. Nathan L., ein Cybersicherheitsexperte des US-amerikanischen Militärnachrichtendienstes DIA. Der Mann hatte Zugang zu streng geheimen, auch militärischen Informationen der höchsten Sicherheitsstufe. Diese soll er nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung dem deutschen BND angeboten haben. Der BND soll auf das Angebot nicht nicht eingegangen sein, sondern stattdessen die US-Kollegen über einen mutmaßlichen Verratsversuch informiert haben. Das FBI führte daraufhin eine verdeckte Operation durch und nahm den Mann fest. Der BND wollte sich auf Anfrage inhaltlich nicht äußern. Nathan L. oder ein anwaltschaftlicher Vertreter waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Aus den Unterlagen der US-Ermittler geht hervor, dass Nathan L. ein Laufwerk mit 9 Dokumenten in einem geheimen Übergabeversteck abgelegt haben soll. Als Belohnung erhoffte er sich offenbar, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Es war ein echtes Spektakel. Im zweiten Halbfinale der Fußball Nations League hat Spanien Frankreich geschlagen mit 5:4 in einem furiosen Spiel. Die Spanier treffen im Endspiel nun auf Portugal. Die Einzelheiten aus Stuttgart hat Jens-Jörg Krieg.
Was für ein Geschenk. 9 Tore, Technik, Tempo und Spannung über 90 Minuten machen das Duell zwischen Spanien und Frankreich zu einem der besten Fußballspiele der letzten Jahre. Am Ende gewinnt der Rekordeuropameister um Doppeltorschützen Lamine Jamal gegen nie aufsteckende Franzosen mit 5:4 und steht am Sonntag im Endspiel gegen Portugal. Frankreich, das in der Form als klarer Favorit ins Spiel um Platz 3 gegen Deutschland geht, hatte aber genauso großen Anteil am Fußballspektakel am Neckar.
Das Finale der Nations League heißt also Spanien gegen Portugal. Deutschland trifft im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Beide Partien finden am Sonntag statt. Einen echten Showdown gibt es am Sonntag auch in der Handball-Bundesliga, denn dann findet der letzte Spieltag statt und das Meisterschaftsrennen, das ist immer noch völlig offen. Die besten Chancen haben die Füchse Berlin, denn die Berliner gewannen am Abend mit 45:35 gegen Gummersbach und liegen nun wieder einen Punkt vor Titelverteidiger Magdeburg. Die Füchse spielen bei den Rhein-Neckar-Löwen und die Magdeburger in Bietigheim. Bei den French Open in Paris steht derweil das Frauenfinale fest. Die Tennis-Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka trifft auf die Nummer 2 der Welt, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Sabalenka gewann ihr Halbfinale gegen die Titelverteidigerin Iga Świątek in 3 Sätzen. Ihre Überlegenheit zeigte sie vor allem im dritten Satz. Den gewann sie mit 6:0 und steht nun erstmals im Finale der French Open. Coco Gauff hingegen bezwang klar und auch mühelos die große Überraschung des Turniers, die Französin Louise Boisson. Für Gauff wird es das 2. Endspiel in Paris nach 2022. Bei Boisson ist die Frage, wie es für sie nun weitergeht. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. War das eine Eintagsfliege oder wird man von der Französin in Zukunft noch mehr hören?
Also ich glaube eher Letzteres, weil das hier ein Schub war. Sie ist mit 22 Jahren noch am Beginn ihrer Karriere, hat noch alle Chancen und hat jetzt natürlich Blut geleckt. Zum einen hat sie bewiesen, sich selbst auch, was sie eigentlich drauf hat. Sie wird also künftig mit mehr Selbstbewusstsein auftreten. Zum anderen macht sie jetzt einen Riesensprung in der Weltrangliste um etwa 300 Plätze nach vorn, ist jetzt die neue Nummer 1 in Frankreich. Und zudem mit dem Preisgeld von knapp 700.000 Euro hat sie eine neue finanzielle Basis. Sie kann ihr Tennis damit professionalisieren, strukturieren. Die schafft sich damit ganz andere Perspektiven. Teilweise war sie ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen überfordert. Aber auch hier wird sie gelernt haben, auch mit Trubel und Rampenlicht umzugehen. Insgesamt also alles positiv und deswegen glaube ich, dass Louise Boisson aus Dijon, Frankreich, auf dem Weg nach vorne ist und sich durchaus in den, sagen wir mal, Top 50 etablieren kann.
Nur fürs Finale hat es zumindest dieses Mal noch nicht gereicht. Wer ins Endspiel der Männer einzieht, das entscheidet sich nun in den beiden Halbfinalduellen zwischen Musetti und Alcaraz und Sinner und Djokovic. Den ehemaligen deutschen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm zieht es derweil in die USA. Ab der kommenden Saison übernimmt er an der Bande der Boston Bruins. Er sei unglaublich geehrt, sagte Sturm, der die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft 2018 überraschend zu Olympiasilber geführt hatte. Gleich 3 Medaillen hat Clara Bleier bei den Europameisterschaften im Synchronschwimmen auf Madeira gewonnen. Nach Gold in der freien Kür und Bronze im Duett gewann sie zum EM-Abschluss in der technischen Kür des Solo-Wettbewerbs ebenfalls Bronze.
Das war der Sport in der ARD-Infonacht und gleich nach 5.30 Uhr geht es weiter. Zuerst geht es weiter mit den Nachrichten, danach hören wir uns wieder und ich habe da ein Interview geführt mit unserem Washington-Korrespondenten Ralf Borchert, wie der Besuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump gelaufen ist.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs bei US-Präsident Trump gezogen. Merz nannte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen, wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Beide überziehen sich gegenseitig mit Drohungen. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
Begonnen hatte es mit Trumps geplantem Steuergesetz, das Musk öffentlich kritisierte und als widerlich, unverschämt und eine Abscheulichkeit bezeichnete. Trump nannte Musk daraufhin verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. Musk wiederum warf Trump Undankbarkeit vor und erklärte, ohne ihn hätte der die Präsidentenwahl verloren. Und Musk kündigte an, seine Firma SpaceX werde die Weltraumkapsel Dragon außer Betrieb setzen. Das Raumschiff ist für die USA aktuell praktisch unverzichtbar, um Astronauten zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Der Streit zwischen Trump und Musk hat auch massive Auswirkungen auf Tesla. Die Aktien des Elektroautobauers, dessen Chef Musk ist, gingen auf Talfahrt. Mit einem Minus von 14% verlor der Konzern rund 150 Milliarden Dollar an Börsenwert.
Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. Mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Teilen der Stadt stehen in Flammen. Diese Brände seien von russischen Drohnen ausgelöst worden, so die örtlichen Behörden. Diese hätten die Stadt in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Die Luftabwehr ist nach Angabe der Militärbehörde im Einsatz. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will mehr Schutzräume in Deutschland schaffen. Grund ist die wachsende Sorge, Russland könne in einigen Jahren ein NATO-Land angreifen. Der Präsident des Bundesamtes Tiesler sagte der Süddeutschen Zeitung, neue Bunkeranlagen würden viel Geld und Zeit kosten. Deshalb sollten schon vorhandene Tunnel, U-Bahnhöfe, öffentliche Tiefgaragen und Keller umfunktioniert werden. So würden schnell 1 Million Schutzplätze geschaffen. Im Sommer will das Amt ein entsprechendes Konzept vorlegen. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber Durchzug von Schauern, zwischendurch auch freundliche Phasen mit etwas Sonne, dabei ganz im Norden und im Südosten auch mal länger trocken, 16 bis 26 Grad. Am Sonnabend wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 16 bis 25 Grad und am Pfingstsonntag wechselhaft wieder Schauer und Gewitter, sehr windig und etwas kühler, 13 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Hemmingstedt, Kreis Dithmarschen, kommt es in der Meldorfer Straße derzeit zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in einer Lagerhalle. Aktuell zieht der Rauch in Richtung Norden. Die Bevölkerung wird gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A4 Frankfurt Richtung Dresden ist zwischen Jena Zentrum und Stadtroda nach einem Unfall im Baustellenbereich gesperrt. Zurzeit Stau. Kommen Sie gut durch den Verkehr und in diesen neuen Tag.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber. Schönen guten Morgen. Bundeskanzler Merz war bei US-Präsident Trump und wir schauen uns das ein bisschen genauer an, denn ich habe mit unserem Washington-Korrespondenten Ralf Borchardt gesprochen und ihn gefragt, die Fernsehbilder haben eine entspannte, fast freundschaftliche Atmosphäre vermittelt, auch wenn Bundeskanzler Merz kaum zu Wort gekommen ist. Wie haben Sie das Treffen im Oval Office wahrgenommen?
Wirklich relativ glatt, wie eben berichtet. Es war eine durchweg freundliche Atmosphäre, kann man sagen. Nicht ganz ohne spannende Momente, diese gut 40 Minuten im Oval Office. Es hat zu 90%, würde ich sagen, Donald Trump geredet, viele innenpolitische Fragen der Reporter im Raum. Und Friedrich Merz hat sich zurückgehalten, dann aber doch, vor allem beim Thema Ukraine und Russland, sehr entschieden auf Englisch geantwortet und Trump dazu aufgefordert, für härtere Sanktionen gegen Russland sich einzusetzen. Also das war ein starker Moment des Bundeskanzlers. Am Anfang noch, würde ich doch sagen, relativ nervös Friedrich Merz, als er im Weißen Haus ankam. Da wirkte sein Lächeln noch etwas angespannt. Aber dann gewann er mehr und mehr an Sicherheit in diesem Termin, ließ Trump reden, war dann selbst eben mit eigenen Worten am Zug und konnte am Schluss in mehreren Interviews sagen, er sei außerordentlich zufrieden mit diesem Besuch.
Bei so einem Antrittsbesuch erwartet man ja jetzt nicht unbedingt Beschlüsse oder Entscheidungen in wichtigen Themen, aber gab es die eine oder andere substanzielle Aussage von Trump, zum Beispiel zum Thema Ukraine oder Handelspolitik, Stichwort Zollstreit mit der EU?
Ja, Trump hat gesagt, er wolle eine Lösung, indirekt hat er das so ausgedrückt, er wolle diesen Zollstreit mit der Europäischen Union, das ist ja der direkte Ansprechpartner in Handelsfragen, nicht Deutschland alleine, lösen. Und Merz könne bei der Lösung dieses Streits eine wichtige Rolle spielen. Also da war zumindest erkennbar, dass Trump tatsächlich diesen Zollstreit auflösen will und eben bis zur von ihm selbst gesetzten Frist bis zum 8. Juli eine Verhandlungslösung mit der EU herbeiführen will. Beim anderen großen Themenkomplex Ukraine-Russland, ja, da wurden schon noch die Unterschiede deutlich. Trump hat erneut von seinem Telefonat mit Putin gestern berichtet und hat doch durchklingen lassen, dass er nach wie vor auch Verständnis für Putins Positionen hat. Merz im Gegenteil hat hier ganz klar gesagt, wir sind auf Seiten der Ukraine und ich werbe hier dafür, auch beim US-Präsidenten mehr Druck zu machen auf Russland. Aber Trump hat auf die Frage, ob er für schärfere Sanktionen gegen Russland sei, sich erneut zurückhaltend geäußert. Also ob das EU-Sanktionspaket gemeinsam mit dem vom US-Senat vorgelegten Sanktionspaket wirklich umgesetzt werden kann, das erscheint mir nach wie vor sehr unsicher.
Die beiden werden vermutlich nicht gleich beste Freunde werden, auch wenn Friedrich Merz ja andeutete, dass er ein gutes persönliches Verhältnis vermutet in Zukunft. Sie haben jetzt gerade noch mal genauer die EU angesprochen und die Zusammenarbeit. Konnte sich Merz da tatsächlich als direkter Ansprechpartner empfehlen oder wird Trump eher wieder ausweichen auf den Franzosen Macron oder die Italienerin Meloni?
Also ich glaube, Friedrich Merz hat sich hier schon positionieren können als zumindest einer der wichtigen Ansprechpartner in Europa, wenn nicht vielleicht der wichtigste. Das wissen wir natürlich nicht genau, das muss ich noch herausstellen. Aber mein Eindruck ist schon, dass Merz viele Argumente unterbringen konnte, die Trump auch ein Stück weit jedenfalls beeindruckt haben. Er hat beispielsweise dargelegt in Zahlen, wie wichtig die deutsche Autoindustrie ist, auch für die USA, nicht nur als Markt, sondern sie produziert auch in den USA Autos, die dann wieder aus den USA exportiert werden, schafft viele Arbeitsplätze hier im Land. Das war nur ein Beispiel. Also unter dem Strich hatte ich den Eindruck, dass in Zukunft durchaus Donald Trump, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt und er die Europäer einbeziehen will, vielleicht sogar an erster Stelle die Nummer von Friedrich Merz wählen könnte.
Ralf Borchardt mit Eindrücken vom ersten Treffen als Bundeskanzler von Bundeskanzler Merz mit US-Präsident Trump.
Wirtschaft.
Von heute an gibt es neue Regeln beim Wechseln des Stromanbieters. Energieversorger müssen die technische Umstellung auf den neuen Anbieter künftig innerhalb von 24 Stunden erledigen. Das schreibt eine neue EU-Richtlinie vor. Klingt komfortabel für Kundinnen und Kunden, hat aber Tücken, zum Beispiel für alle die, die umziehen. Was die neue 24-Stunden-Wechselgarantie in der Praxis bedeutet, das hat sich Jörg Marksteiner genauer angesehen.
Ein bisschen besorgt sind manche Stromanbieter und Stadtwerke schon. Dass demnächst Kunden im Servicecenter stehen oder bei der Hotline anrufen und darauf bestehen, innerhalb von 24 Stunden zu einem neuen Anbieter zu wechseln. Und denen man dann sagen muss, sorry, das geht leider nicht.
Tatsächlich, wenn man 24 Stunden Lieferantenwechsel hört, dann würde man als Laie ja immer sagen, ach super, Ab jetzt wird jeder Lieferant gezwungen, innerhalb von 24 Stunden einen Wechsel durchführen zu müssen.
Dabei ist das gar nicht gemeint mit der neuen Vorschrift, sagt Kai Lobo vom Verband kommunaler Unternehmen, der die Interessen von rund 1000 Stadtwerken vertritt.
Es geht nicht darum, dass Leute alle 24 Stunden ihren Stromanbieter wechseln, sondern es geht darum, dass dieser Stromanbieterwechsel innerhalb eines Werktages durchgeführt werden kann.
Und zwar technisch im Hintergrund. Bedeutet konkret für die Kunden, an ihren Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen ändert sich erst einmal gar nichts. Die gelten weiter. Kunden kommen also nicht schneller aus laufenden Verträgen heraus. Aber wenn sie dann fristgerecht zu einem neuen Anbieter wechseln, also einen neuen Vertrag abschließen, von diesem Zeitpunkt an soll künftig alles deutlich schneller ablaufen. Der ganze Datenaustausch zwischen neuem und altem Anbieter, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber, all das wird massiv beschleunigt.
Für diesen Prozess standen bisher 8 Werktage zur Verfügung und ab jetzt soll das halt in 24 Stunden ja über die Bühne gehen.
Sagt Christina Wallraff, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale.
Sie bekommen bestenfalls schneller eine Rückmeldung, ob der Wechsel jetzt zum neuen Anbieter klappt, weil jetzt ja die einzelnen Akteure sich auch schneller zurückmelden müssen.
Damit das klappt, werden Kunden beim Stromanbieterwechsel künftig nicht mehr nach der Nummer ihres Stromzählers gefragt, sondern nach der 11-stelligen Marktlokationsidentifikationsnummer, kurz MALO-ID.
Das ist eigentlich eine Nummer, die es jetzt schon seit 2018 auf den Stromrechnungen gibt. Aber wenn man die jetzt nicht zur Hand hat, ist es auch nicht schlimm. Dann kann der neue Lieferant halt auch beim Netzbetreiber diese MALO erfragen.
Nur dann dauert der Wechsel vielleicht doch etwas länger. Wichtig für alle, die umziehen, durch die neue technische 24-Stunden-Umstellung ist es jetzt nicht mehr möglich, sich rückwirkend bei einem Stromanbieter anzumelden.
In der Vergangenheit war es so, dass auch wenn ich jetzt versäumt habe, zu meinem Umzugstag mich um den Stromanbieter zu kümmern, dann konnte ich immer noch bis zu 6 Wochen, nachdem ich schon in der neuen Wohnung gewohnt habe, meinem Anbieter sagen, ich wohne hier jetzt schon seit ein paar Wochen, bitte melden Sie doch meinen Stromliefervertrag um.
Das geht jetzt nicht mehr. Anmeldungen sind nur noch für zukünftige Lieferungen erlaubt, sagt Verbraucherschützerin Wallraff.
Und das heißt eben, beim Umzug sollte ich mich jetzt halt schon vor dem Umzug, das heißt mindestens mehrere Tage, bestenfalls aber auch ein paar Wochen, drum kümmern, ob mein Stromliefervertrag an der neuen Adresse fortgeführt werden kann.
Dass die technische Umstellung demnächst innerhalb eines Werktags erfolgen muss, liegt an einer EU-Richtlinie, die hierzulande jetzt umgesetzt wird. Dahinter verbirgt sich aber auch die Idee, die Wechselprozesse so zu standardisieren und zu automatisieren, dass irgendwann möglicherweise auch ganz neue Tarife angeboten werden können. Mit viel kürzeren Laufzeiten oder vielleicht sogar Tarife, die jede Stunde automatisch beim günstigsten Anbieter einkaufen. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik.
Jörg Marksteiner berichtete, Pfingsten steht vor der Tür und für viele auch Pfingstferien oder ein kurzer Trip über das lange Wochenende, vielleicht mit dem Auto nach Italien. Über die Brenner-Autobahn ist das derzeit keine so tolle Idee, denn die Reise dürfte beschwerlich werden wegen massiver Staugefahr. Seit einigen Monaten wird in Österreich entlang der Strecke eine neue Brücke gebaut. Die alte Lueck-Brücke muss abgerissen werden. Momentan läuft der Verkehr aber noch über das Bauwerk mit erheblichen Einschränkungen. Rüdiger Kronthaler.
Pfingsten ist für uns natürlich eines der stärksten Reisewochenenden.
Mit Patrick Bickel unterwegs, ein bisschen wirkt er besorgt, der Verkehrsmanager der ASFINAG, der österreichischen Autobahngesellschaft. Bickel soll dafür sorgen, dass auf der Brenner-Autobahn der Verkehr fließt. Das große Problem liegt direkt unter uns, die Lueck-Brücke, über die etwa 15.000 Fahrzeuge pro Tag rollen. Sie ist baufällig und muss ersetzt werden bei laufendem Verkehr.
Natürlich ist es ein Projekt, was sich von uns niemand vorstellen hat können.
Aber es muss sein. Wie baufällig die Brücke nämlich ist, zeigt der Blick in die Brücke hinein. Thomas Gabel ist Bauingenieur und nimmt uns mit in das Innere der Lueck-Brücke. Hier bröckelt der Beton, der Stahl rostet. Das Urteil des Ingenieurs vernichtend.
Man sieht da Korrosion. Wo Korrosion, da Querschnittsschwächungen. Querschnittsschwächungen sind Tragfähigkeitsverluste. Wenn man da irgendwer behauptet, wir haben nur die volle Tragfähigkeit, dann ist das eine mutige Aussage.
Damit trotz eingeschränkter Tragfähigkeit die Lueck-Brücke weiterhin befahren werden kann, wird sie von Stahlträgern provisorisch gestützt. Die Wirkung dieser Konstruktion wird zudem durch eingebaute Sensoren überwacht, die ihre Messdaten an das Handy von Thomas Gabel funken.
Das ist eine der Maßnahmen, ohne die hätten wir die Brücke schon längst sperren müssen.
Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung der Brücke:
Das Gewicht des Brennerverkehrs muss reduziert werden. Nachts ist deswegen nur eine Spur pro Fahrtrichtung geöffnet. Tagsüber würde das aber den Verkehr am Brenner zusammenbrechen lassen. Deswegen ein Trick. LKWs und PKWs tauschen ihre Fahrspuren. Der Schwerverkehr wird von der rechten auf die linke innere Spur über die Brücke umgeleitet. Das Gewicht von LKWs und Bussen liegt damit mittig über den Brückenpfeilern, nicht mehr am Rand der Fahrbahn. Damit auch wirklich alle LKWs von der rechten auf die linke Spur wechseln, ist kurz vor der Brücke unter dem Asphalt der rechten Spur eine Alarmwaage installiert. Die Polizei zieht alle Falschfahrer raus. Strafe 90 Euro. Auf der Brücke selbst ein ungewohntes Bild. Die LKWs links, die PKWs rechts, aber alle immer in Bewegung, zumindest an diesem Tag.
Was wir fast täglich erleben ohne Stau, zum Glück. Wir haben momentan eine Frequenz von 1500 Fahrzeugen die Stunde. Also man spürt es nicht.
Rüdiger Kronthaler berichtet über die Lueck-Brücke auf der Brenner Autobahn.
ARD-Infonacht. Kultur.
In London läuft die Ausstellung Design and Disability. Sie würdigt Werke von Menschen mit Behinderung, von Gehörlosen und neurodiversen Menschen zur Designgeschichte und zeitgenössischen Kultur von den 1940er Jahren bis heute. Die Ausstellung zeigt, wie Menschen mit Behinderung ihre Erfahrung und Expertise in Design haben einfließen lassen und bestehendes Design hacken, um es benutzerfreundlicher zu machen. Gabi Biesinger hat die Ausstellung im Victoria and Albert Museum schon besucht.
Als Kuratorin Natalie Kane im Victoria and Albert Museum zum Pressetermin begrüßt, fällt ihre Vorstellung ausführlicher aus als bei solchen Anlässen üblich.
I'm Natalie. I have brown curly hair. I wear glasses and I have a clear acrylic cane.
Sie beschreibt ihr Äußeres für Anwesende mit Sehbehinderung, braune Locken, Brille und ein stylischer, transparenter Gehstock aus Acryl. Denn Natalie ist selbst ein Mensch mit Behinderung. Auch die Ausstellung ist natürlich barrierefrei gestaltet. Selina Mills, Autorin und Aktivistin mit sehr schwerer Sehbehinderung, findet die Präsentation äußerst gut durchdacht.
Really good access, very well thought out space.
Man kann viel ertasten und es gibt die Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen. Dann hört man Audiobeschreibungen der Exponate, die sehr detailliert sind.
And they're very well done, very precise.
Die Ausstellung ist entlang der Themen Sichtbarkeit, Werkzeuge und Leben und Wohnen strukturiert. Ein T-Shirt an der Wand mit dem provokanten Schriftzug Piss on Pity. Wir wollen nicht euer Mitleid. Es geht um Repräsentation und Teilhabe, so wie Menschen mit Behinderungen sie sich vorstellen, schildert Kuratorin Natalie Kane.
We've tried to see visibility as like, what does it mean to feel represented on your own terms?
2012 warb ein Fernsehsender für die Paralympics in London mit dem Slogan Meet the Superhumans, trifft die Supermenschen. Er feierte die besondere Inspiration und Zähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung. Dem setzte die Künstlerin Catherine Araniello, die im Rollstuhl sitzt, ein Video entgegen. Sie rauchte, trank und futterte Fastfood und erklärte, wie die Sportlerinnen und Sportler im echten Video, sie lasse sich durch ihre Behinderungen in nichts einschränken.
I never let my disabilities hold me back.
Ihre Botschaft, Menschen mit Behinderung sollten auch ohne Narrative wie sie haben über ihr tragisches Schicksal triumphiert, Anerkennung finden. Bei Werkzeugen geht es um praktische Dinge wie faltbare Blindenstöcke oder breite Gummihalter, in die man einen dünnen Kajalstift zum Schminken stecken kann, für Menschen, die schlecht greifen können. Ein Ingenieur, geplagt von starken Schmerzen in den Händen, entwickelte den ersten Touchscreen für Computer und verkaufte die Erfindung 2005 an einen gewissen Steve Jobs. Aktivistin Selina Mills freut sich, in der Ausstellung viele solche Beispiele zu sehen.
Long before we thought about it, people were designing iPhones.
Wie beim iPhone wurden letztlich nützliche Dinge für alle entwickelt, die heute als modern und stylisch gelten und ursprünglich von behinderten Menschen für behinderte Menschen erdacht wurden.
Actually designed by disabled people for disabled people.
Was das Lebensgefühl angeht, so besang schon Herbert Grönemeyer 1983 die gehörlose Frau, die Musik durch die Vibrationen des Bodens spürte.
Sie mag Musik auch, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist.
DJ Troy Lee entwickelte 20 Jahre später spezielle Westen, die den Körper Vibrationen im Rhythmus der Musik spüren lassen. Die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sichtbar zu machen, auch spielerisch, ist das Ziel der Ausstellung. Doch dahinter steht eine schwer zu lösende gesellschaftliche Grundfrage, meint Aktivistin Selina Mills. Es gibt ja so viele verschiedene Bedürfnisse. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Behinderungen. Wessen Bedürfnisse haben Priorität?
Standpunkte.
Nach dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump gibt es erste Reaktionen auf diese Zusammenkunft im Weißen Haus. Die Kölnische Rundschau schreibt, Test bestanden.
Unter Donald Trump ist das Oval Office zum gefürchteten Ort für ausländische Staatsleute geworden. Friedrich Merz hat die Bühne des Trumpschen Stegreiftheaters unbeschadet verlassen. Dabei hat der Bundeskanzler drei Dinge richtig gemacht. Er hat im Vorfeld signalisiert, dass er nicht als Bittsteller nach Washington kommt, sondern deutsche und europäische Interessen fest vertreten wird. Er hat den richtigen, wenn angemessen auch lockeren Ton gefunden, um das von Trump empfundene Gefühl unausgesetzter Großartigkeit zu pflegen, ohne unterwürfig zu erscheinen. Und er hat sich nicht provozieren lassen.
Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beschäftigt sich damit, dass Trump den blutigen Krieg Russlands in der Ukraine als einen Wettkampf bezeichnet hat, bei dem sich zwei Jungs rauften.
Dass dieses Raufen Woche für Woche über 5000 Menschenleben kostet, sagte Trump auch. Und dabei hätte es Merz belassen sollen bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Denn die Belehrungen des Kanzlers, dass ausschließlich Russland Zivilisten morde, während die Ukraine auf militärische Ziele schieße, diese Bemerkung war nicht nur inhaltlich wackelig, sie brachte Trump in Aufbietung der für ihn höchsten Form an Höflichkeit dazu, sofort vom Thema abzulenken.
Themenwechsel. Die NATO hat angesichts der Drohgebärden aus Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Für Deutschland bedeutet es nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius, dass die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten brauchen wird. Möglicherweise gehe dies nur damit, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Unsere Gastautorin ist heute Ronja Brier, stellvertretende Chefredakteurin des Portals Watson. Sie betont, es gehe um Abschreckung und Verteidigung.
Vielleicht stimmt es, dass wir als Europa jetzt unsere Hausaufgaben machen müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass wir als NATO von Russland weiterhin ernst genommen werden. Aber ich finde auch, die Frage darf nicht nur lauten, wie verteidigen wir uns? Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was bleibt uns noch von der Zukunft, die wir verteidigen wollen? Es sollen jetzt Milliarden in Aufrüstung fließen, während viele, vor allem junge Menschen, unter Inflation, hohen Mieten und Klimakrise leiden. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Bildung, nachhaltige Zukunftskonzepte und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, wir dürfen nicht nur von Panzern reden, sondern müssen die Diskussion dann auch wieder auf die Perspektiven lenken.
Meint Ronja Brier, die stellvertretende Chefredakteurin vom Portal Watson. Jeder Euro in die NATO sei sinnvoll investiert, argumentiert Klaus Remme, Deutschlandfunk-Korrespondent im Studio Brüssel.
Wer wollte den Sinn und die Notwendigkeit bestreiten, Straßen und Brücken auch für militärische Mobilität zu modernisieren? Es kostet, was es kostet, sagte ein von der Schuldenbremse befreiter Boris Pistorius. Längst nicht alle europäischen Amtskollegen des Bundesverteidigungsministers können angesichts von Milliardenlöchern im Haushalt so gelassen auftreten. Doch so kurz vor dem Gipfel in Den Haag wagt niemand öffentlichen Widerspruch. Ein harmonischer NATO-Gipfel ist darüber hinaus aber auch aus anderen Gründen gefährdet. Donald Trump bleibt eine unkalkulierbare Größe. Zweifel an der amerikanischen Bündnistreue hat er sich selbst zuzuschreiben.
Das ist die Meinung von Klaus Remme im Deutschlandfunk. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau will der Nordatlantikpakt mit seinem Programm nicht nur Putin abschrecken, sondern auch die USA im Bündnis halten und die Souveränität Europas vergrößern.
Doch ob das Bündnis dieses ehrgeizige Ziel auch erreicht, hängt davon ab, ob die Mitglieder den nötigen politischen Willen entwickeln, ihre Gesellschaften wehrwillig sind und die Industrie leistungsfähig ist. Sonst bleibt das 5%-Ziel des Bündnisses von 2025 genauso unerreicht wie das 2%-Ziel aus dem Jahr 2014. Dann dürfte Putin nicht beeindruckt sein und Trump sich von NATO und europäischen Partnern wohl abwenden.
Das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Ulrike Ufer.
Der Stichtag.
Und da geht es heute um einen der bedeutendsten deutschen Schriftsteller. Vor 150 Jahren wurde Thomas Mann geboren. Katrin Krämer mit einem Porträt.
Der Schöpfer so monumentaler Werke wie die Buddenbrooks, der Zauberberg und Josef und seine Brüder, der Literaturnobelpreisträger von 1929 hat so viele Facetten, dass jede Jubiläumschronik schnell an ihre Grenzen kommt. Immerhin kann man den roten Faden sehen, der sich durch Manns Leben zieht, seine innere Zerrissenheit. Was sein literarisches Schaffen betrifft, leidet er gehörig an Selbstzweifeln. Auch sein Gefühlsleben reibt ihn auf. Immer wieder fühlt er sich von oft viel jüngeren Männern angezogen. Aber trotz seiner ausgeprägten homoerotischen Neigungen verliebt sich Thomas Mann in eine Münchnerin aus reichem Hause. 1905 heiratet er Katja Pringsheim. Das Leben mit ihr und den gemeinsamen 6 Kindern gibt ihm, dem Zauberer, wie sie ihn nennen, einerseits die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. Andererseits hindert ihn der Trubel im Haus oft am Schreiben. 1901, erst 26, erscheint sein erster Roman, Die Buddenbrooks.
Ich glaubte nicht, dass ich es je mit einer großen Komposition würde aufnehmen können und wollen.
Für die Geschichte über den Verfall einer Lübecker Kaufmannsfamilie, der in seiner Heimatstadt für einen Skandal sorgt, bekommt Thomas Mann den Nobelpreis. Aber er schreibt nicht nur brillante, elegante und sehr unterhaltsame Literatur, er veröffentlicht auch politische Schriften. 1933 emigriert er in die Schweiz, 1938 in die USA. Von hier wendet er sich während des Zweiten Weltkriegs in Radioansprachen an die deutschen Hörer.
Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Geboren wurde der mannigfaltige Magier, der Schriftsteller, politische Denker, der zerrissene Mensch, der Mann mit den vielen Facetten, dem man in dieser kurzen Zeit kaum gerecht werden kann, heute vor 150 Jahren.
Das war der Stichtag von Katrin Krämer und das war auch die ARD-Infonacht. Mein Name ist Maja Weber und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen gibt es noch keine Störungsmeldungen. Stadtverkehr Berlin A100 Höhe Detmolder Straße sind Schadstellen entdeckt worden. Bis auf Weiteres ist deshalb in beiden Richtungen jeweils die rechte Spur gesperrt. Tiergarten, die John Foster Dulles Allee zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis 12 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende. Umfangreiche Sperrungen rund um Blücherplatz. Betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer und Waterloofer und Gitschinerstraße. Die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen. Zur U-Bahn. Die Linie U2 hält wegen eines Schadens nicht im U-Bahnhof Senefelder Platz. Marienfelde an der Kreuzung B101, Marienfelder Allee, Bahnstraße sind die Ampeln außer Betrieb. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei.
6 Uhr. Guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Nein, es gab keine verbalen Ohrfeigen für den Bundeskanzler, eher überschwängliches Lob von Donald Trump für Friedrich Merz. Ob der US-Präsident sich das merkt, dass Deutschland Partner ist, darüber spreche ich gleich mit unserem Washington-Korrespondenten. Der zieht Bilanz nach den Nachrichten mit Matthias Wetzel, der startet ebenfalls damit.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand. Auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Der Bundestag hat am Abend beschlossen, dass die Bezüge von Abgeordneten weiterhin automatisch jedes Jahr angepasst werden. Sie sind an die Lohnentwicklung gekoppelt und steigen in der Regel immer weiter. Linke und AfD stimmten dagegen, diesen Mechanismus beizubehalten. Heute beschäftigt sich das Parlament mit Plänen zur Verschärfung der Migration.